Vielleicht sind manche von euch schon darüber gestolpert, dass hier vorhin stand die Mütter von Jesus und ihr habt euch gefragt, ist das eigentlich ein bisschen durcheinander, wenn es um Maria geht? Das ist doch die einzige Mutter von Jesus, oder? Und es ist die wahre Mutter von Jesus. Und ja, das stimmt, wir haben nicht irgendwie jetzt da was Neues aufgemacht, noch einen größeren Club, sondern wir sind in einer Themenreihe schon die ganze Adventszeit durch, wo wir uns mit Müttern von Jesus beschäftigt haben. Und zwar sind das Frauen, die alle in dem Stammbaum von Jesus zu finden sind. Im ersten Evangelium, im Matthäus-Evangelium, da steht so eine ganz lange Liste von Adam bis hin zu Jesus. Und dann geht es immer, der zeuge der, der zeuge den, der zeuge den, der zeuge den. Und in dieser Liste, wo nur Männer auftauchen, was für die damalige Zeit ganz normal war, sind aber 5 Frauen mit hineingekommen. Und diese 5 Frauen, die stehen da nicht einfach so, weil Matthäus das irgendwie durchgegangen ist, sondern weil ihre Berichte sind auch in der Bibel aufgefasst, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und es sind ganz besondere Geschichten. Das sind nicht so die typischen, die man vielleicht kennt, wenn du im Kindergottesdienst gewesen bist. Einige von den Geschichten werden da ganz bestimmt nicht erzählt worden sein, weil die sind nämlich eigentlich FSK 18. Wir haben uns die trotzdem angeschaut und angehört und man kann sich das auch noch nachanhören, wenn du möchtest. Auf unserer Internetseite stehen die Predigten online. Und diese Geschichten, diese Berichte von diesen Frauen, sie helfen uns, die Weihnachtsbotschaft nochmal anders zu verstehen, nochmal tiefer hineinzugehen, denn sie zeigen uns ganz besonders, wie groß ist eigentlich Gottes Herz für uns Menschen. Was hat Gott im Herzen, wenn es um uns geht? Was gibt er für uns, wenn wir Weihnachten feiern? Und was hat das eigentlich mit uns zu tun? Wir merken nämlich, wir sind gar nicht so viel anders als die Leute in der Bibel. Und Probleme, die damals schon da waren, von verworrenen Familiengeschichten und Mord und Betrug und Ehebruch, also das ist wahrscheinlich nicht alles, was wir machen, aber was wir in dieser Welt sehen, das gab es auch schon damals. Das ist gar nicht so außergewöhnlich. Und es hilft uns, wie gesagt, einen anderen Blick auf das Weihnachtsfest zu bekommen. Aber heute sind wir ganz klassisch unterwegs, wenn es um die Mütter von Jesus geht. Wir schauen die Mutter von Jesus heute an, nämlich Maria. Machen also sozusagen nochmal einen Schritt zurück von dem, was wir eben schon am Anfang gehört haben, die Weihnachtsgeschichte. Das, was wir uns jetzt miteinander anschauen wollen, ist sozusagen die Vorgeschichte von dem, was vor Weihnachten passiert ist, die Ankündigung von der Geburt von Jesus durch den Engel an Maria. Aber auch dieser Text ist jetzt nicht nur was für Menschen, die jetzt darauf warten, spricht jetzt Gott genauso zu mir und werde ich dann auf einmal schwanger werden, sondern es zeigt uns noch viel mehr etwas darüber, was ist an Weihnachten der Kern? Was ist eigentlich das Geschenk von Weihnachten und wie packen wir dieses Geschenk eigentlich aus? Und ich lese uns den Text aus Lukas 1, die Verse 26 bis 45. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören.« »Wie soll das zugehen?« fragte Maria den Engel. »Ich bin doch gar nicht verheiratet.« Er gab ihr zur Antwort, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden.« Und er fügte hinzu, »Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich.« Da sagte Maria, »Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen.« Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In diesem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Maria bekommt eine lebensverändernde Botschaft, ja sehr plötzlich, sie war darauf auch gar nicht vorbereitet, was da passiert ist. Sie ist eine junge Frau, über ihr Alter wird immer wieder spekuliert, vielleicht so 15, 16, 17 Jahre alt. Sie ist unverheiratet, aber schon verlobt. Und verlobt ist damals ja etwas anderes, als das heute ist. Das war eigentlich schon verheiratet, nur die beiden, die heiraten wollten, sind noch nicht zusammengezogen. Und also wurde diese Zeit so als Prüfungszeit genutzt und man konnte auch schon mal gucken, hat die Frau vielleicht vorher doch schon einen anderen Mann gehabt? Das hätte sich nämlich in dieser Prüfungszeit dann irgendwie gezeigt. Und danach ist man dann zusammengezogen und war dann offiziell verheiratet. Jetzt kommt der Engel zu Maria und er präsentiert ihr das, was wir heute als das Geschenk in den Blick nehmen wollen. Und davon und von Marias Umgang mit dem Geschenk können wir hoffentlich auch was für unser Leben lernen. Die erste Frage ist, was ist im Geschenk? Der Engel bringt das ja relativ plötzlich auf den Punkt, ohne große lange Vorrede und sagt einfach, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann kommt die Beschreibung, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das ist nicht so die übliche Beschreibung, die man erwarten würde, wenn es um ein Kind geht. Jetzt nicht so vielleicht das, wo man dann sagen würde, okay, du kannst damit rechnen, so groß, so schwer und so weiter. Es wird ein Junge oder es wird ein Mädchen. Diese Bezeichnungen, die hier gebraucht werden, sind ganz anders. Irgendwie ist das Kind außerhalb von allen zeitlichen Vorstellungen. Er wird für immer herrschen, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Eigentlich passt es nur zu einem, der so ist. Denn nur einer wird in der Bibel als außerhalb aller Zeit beschrieben. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil dann wäre das Kind ja Gott, was da geboren werden soll. Und genau hier geht der Engel ja noch weiter und sagt, das Kind, was du zur Welt bringst, wird heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Jetzt ist es raus. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch gedanklich schon raus bist oder sagst, hey, wo ist der Punkt? Das ist doch jedes Jahr Weihnachten das Gleiche. Irgendwie heißt das, Gottes Sohn ist auf die Welt gekommen. Ja, aber ja und, wo ist das Ding? Wo ist das Problem? Wenn wir uns das genau vorstellen und nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, was das heißt, dann müssen wir feststellen, Weihnachten ist eigentlich eine Botschaft, die unseren Kopf vollkommen sprengt, die eigentlich viel zu groß ist, als dass wir das überhaupt fassen können. Gott macht sich ganz klein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und Gott, der größer ist als unser Verstand, der alles geschaffen hat, was wir uns vorstellen können und auch alles, was wir uns nicht vorstellen können, er wird so klein, dass er in einen Futtertrog reinpasst. Gott wird Mensch. Er, der die Menschen geschaffen hat, wird zu seinem eigenen Geschöpf. Also so wie ein Handwerker, der zu seinem Handwerksstück wird, ein Tischler, der zum Tisch wird oder ein Töpfer, der zu einem Tontopf wird, so wird Gott. Gott nimmt das an, was eigentlich für ihn nicht gilt. Er wird menschlich. Oder anders ausgedrückt, der Unendliche wird endlich. Der Unsterbliche wird sterblich. Der Allmächtige wird ohnmächtig oder zumindest vorübergehend. Der Schöpfer der Welt wird zu einer einzelnen Zelle, aus der dann noch mehr werden wird. Der Unverwundbare wird verwundbar. Gott, der heilig ist, das hat der Engel ja auch gesagt, also der absolut perfekt, ohne Falsch, ohne Böses ist, ohne Makel, und deswegen können ja Menschen nicht einfach so mit Gott Kontakt haben, der wird so, dass man ihn umarmen kann. Gott, der unzähmbar ist und der für Menschen sogar gefährlich wird, der wird zum Kuscheln. Der Unsichtbare bekommt ein Gesicht. Ich glaube, hier müssen wir einen Moment durchatmen, wenn wir verstehen wollen, was das heißt, wenn das langsam sacken kann bei uns. Das ist außergewöhnlich. Das ist nicht normal. Und irgendwie, wenn wir es wirklich an uns ranlassen, merken wir wahrscheinlich, das passt auch nicht in den Kopf. Die Festplatte da oben, die ist kurz vorm Absturz. Wenn Gott so klein ist, wenn Gott so klein wird, dann ist das mehr als einfach nur irgendeine schöne Aussage an Weihnachten. Dann ist das eine Wahrheit und eine Aussage, die mein ganzes Leben, die euer ganzes Leben, die unser ganzes Leben verändern kann und Auswirkungen hat. Denn Gott zeigt mit diesem Schritt auf die Menschen zu, wie sehr er uns liebt, wie sehr er an Beziehungen mit jedem Einzelnen von uns interessiert ist. Dieser Schritt in die Verwundbarkeit, in die Zerbrechlichkeit, die in Gott hier geht, macht Beziehungen ja erst möglich. Vielleicht, wenn du in einer Paarbeziehung bist, kennst du das, vielleicht aber auch aus deinen Freundschaften oder Eltern-Kind-Beziehungen. Je nachdem, wo Menschen zusammenkommen, da ist ja nicht immer alles störungsfrei, da reibt es ja manchmal und dann kracht es auch mal. Da redet man sich um Kopf und Kragen und irgendwie steht dann ja am Ende nur noch diese Frage im Raum, wer war jetzt eigentlich schuld? Das fängt ja im Kindergarten schon an, irgendwas ist passiert, wer war es, der andere? Und dann zeigt man immer gegenseitig aufeinander. Wir Menschen sind da ja Meister drin, die Schuld zu verdrängen. Wir geben das nicht zu und dann dreht sich diese Spirale des gegenseitigen Beschuldigen ja immer weiter. Und damit wird auch die Beziehung immer weiter belastet. Du bist schuld, du hast angefangen, du bist schuld. Und das geht so lange, bis irgendeiner mal sagen wird, ja, ich bin schuld, ich nehme es auf mich. Ich mache mich verletzlich, ich nehme diese Verteidigungshaltung ab und gebe es einfach zu. Ja, ich habe es getan, ich war's. Und manchmal ist es dann ja so, dass nach so einem Streit man erst merkt, wie wichtig einem die Beziehung war und wie wertvoll das war und wie kurz man davor stand, dass diese Beziehung jetzt vielleicht irgendwo wirklich tiefe Risse bekommen hätte. Man möchte die Person nicht verlieren. Also mache ich mich verletzlich, also gehe ich den Schritt auf die andere Person zu und werde überhaupt wieder offen dazu. Der britische Autor C.S. Lewis hat einmal formuliert, wenn du willst, dass dein Herz niemals gebrochen wird, gib es niemanden. Schließ es sicher in den Sarg deines Egoismus ein, doch in diesem Sarg, sicher, dunkel, regungslos, luftleer, wird es sich verändern. Es wird nicht zerbrechen. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unrettbar werden. Lieben heißt verletzlich sein. Wenn man nicht aufeinander zugeht, wenn man nicht diese Schritte aufeinander wagt, wenn man nicht irgendwo mal aus dieser Komfortzone herauskommt, dann wird keine Beziehung entstehen und dann wird auch keine Beziehung wachsen. Und genau so macht das ja Gott. Er macht sich verletzlich für uns. Er macht sich verletzlich für uns, weil er sich so nach uns sehnt, weil er überhaupt nicht mehr sich mehr vorstellen kann, als dass er mit uns zusammenkommt, dass wir wieder mit Gott leben können. Er beugt sich ganz tief herunter und die Zerbrechlichkeit in Extreme zeigt sich dann, ist jetzt gerade hier ein bisschen verdeckt von dem Weihnachtsbaum, aber es schimmert ja ganz schön dadurch, Weihnachten ohne das Kreuz geht ja gar nicht, denn dort am Kreuz, als Jesus stirbt, da zeigt sich, wie zerbrechlich Gott wird. Gott stirbt für uns. Und ich glaube, dass das die Art, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten, wie wir auch mit anderen Menschen umgehen, dass das sich verändert, wenn wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Was für eine große Ehre wir haben, was er alles für uns hingibt. Wer sind wir, dass wir anderen Menschen das vorenthalten? Dass wir anderen Menschen nicht mit derselben Liebe begegnen, die uns geschenkt wird. Dass wir nicht vergebend leben. Dass wir Menschen ausgrenzen, die vielleicht nicht unsere Meinung teilen. Dass wir Menschen ausgrenzen, die vielleicht nicht alles so machen würden, wie wir das machen würden. Dass wir Menschen ausgrenzen, die vielleicht auch nicht den gleichen Fußballverein toll finden oder die vielleicht auch nicht die gleiche Partei wählen, die wir wählen würden. Und damit zerschlagen wir unglaublich viel Porzellan in unseren Beziehungen. Gott wird klein. Er macht sich zerbrechlich. Und er leidet. Und hier steckt noch was im Geschenk. Gott versteht, was wir durchmachen. Er versteht, was uns betrifft. Er lässt uns nicht alleine. Nochmal ein etwas längeres Zitat von einer britischen Autorin, Dorothy Sayers. Die drückt es so aus. Was immer Gott bewogen haben mag, den Menschen zu schaffen, wie er ist, beschränkt und leidend, dem Schmerz und dem Tode unterworfen, er hatte den Anstand und den Mut, die von ihm verordnete Medizin auch selbst zu schlucken. Er verlangt nichts vom Menschen, was er nicht zuerst von sich selbst verlangt. Er hat alle menschlichen Erfahrungen durchlaufen. Von den alltäglichen Ärgerlichkeiten des Familienlebens, dem hemmenden Druck der körperlichen Arbeit und der Armut bis zum furchtbarsten des Schmerzes, der Erniedrigung, der Niederlage, der Verzweiflung und des Todes. Er wurde im Elend geboren. Er starb in Schande und hielt es für der Mühe wert, das alles zu erleiden. Gott hat in unsere Haut gesteckt. Er ist in unseren Schuhen gelaufen, sozusagen. Er kennt das Leben, auch die schwierigen Momente. Und er kennt die verrückten Situationen. Er kennt ganz verworrene Familienverhältnisse. Und wann, wenn nicht an Weihnachten, merken wir das manchmal auch, wie verworren doch Familie sein kann. Da kommt man wieder zusammen mit all den Leuten, die man vielleicht länger nicht gesehen hat. Und es ist dann ja auch nicht immer alles rosig, auch wenn da so dieser Weihnachtszuckerguss drüber läuft. Ja, Gott kennt auch das. Das ist für ihn auch keine unnormale Situation. Mit was für Familien baut Gott seine Geschichte auf? Und auch die Familie, in die Jesus hineingeboren ist, so ganz normal und ganz ohne Auffälligkeiten waren die auch nicht. Gott ist da, auch in den Schwierigkeiten. Was für ein Geschenk, er stellt sich zu uns. Aber jetzt ist ja für uns alle klar, ein Geschenk bringt uns ja nichts, wenn wir es nicht auspacken. Das sieht zwar vielleicht schön aus, wenn das mit einem tollen Papier eingepackt worden ist und noch ein Schleifchen außenrum hat, aber wenn wir es nicht auspacken, dann bleibt es ja immer verschlossen und dann kann es auch das, was immer drin ist, nicht entfalten. Und genau so gibt uns ja Maria jetzt auch ein paar Antworten darauf, wie packt man denn jetzt dieses Geschenk, was an Weihnachten zu uns kommt, wie packt man das denn eigentlich aus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Bericht lest oder eben jetzt gehört habt mit Maria, als der Engel zu ihr kommt. Marias Verhalten ist dabei ja schon besonders, in dem, wie sie reagiert, was sie eigentlich alles tut. Und wenn man das so liest, dann merkt man, das kann eigentlich keine Erfindung sein, was da in der Bibel steht. Weil sie verhält sich so menschlich, das würde sich keiner ausgedacht haben, wenn er so eine Heldengeschichte aufschreiben würde. Und das Erste, was auffällig ist und was uns zeigt, wie man das Geschenk auspacken kann, ist, dass Maria, und das ist jetzt überhaupt nichts Überraschendes, sie denkt. Das, was wir alle machen, wir denken die ganze Zeit, wahrscheinlich denkt ihr auch gerade, wie lange dauert das eigentlich jetzt noch mit der Predigt oder sind die Geschenke eingepackt, sind die Würstchen heute Abend da, ich weiß nicht, was ihr gerade denkt, aber wir denken ja alle ständig und immer. Und der Engel kommt zu Maria, spricht sie an, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Und was macht Maria? Klar, zuerst mal ist sie erschrocken. Ist ja auch kein Wunder, der Engel hat sich nicht angekündigt, wahrscheinlich auch nicht geklopft. Vor meinem inneren Auge steht der Engel auch irgendwie hinter Maria und spricht von hinten. Und sie hat da wahrscheinlich gerade irgendwie was im Haushalt gemacht. Und dann plötzlich ist da jemand da und spricht mit ihr. Ich glaube, da wären wir auch erschrocken. Und dann kommt ihr Verhalten. Sie fragt sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Man hätte das wahrscheinlich noch besser übersetzen können, wenn man sagt, Maria hat erstmal angefangen, heftig zu durchdenken, was da gerade passiert ist. Oder zu berechnen. Das Wort, was da steht, wird auch gerne im wirtschaftlichen Kontext gebraucht, wo jemand wirklich alle Eventualitäten durchrechnet und plant und tut und macht. Das macht Maria. Sie überlegt und denkt, was ist da eigentlich gerade passiert? Ist das Einbildung oder ist das Traum? Woher kommt eigentlich diese Stimme? Wir hatten da mit mir gesprochen, wo kommt der her? Was soll das eigentlich? Und ich glaube, wir würden das doch ganz genau machen. Also wahrscheinlich ist den wenigsten von uns schon mal ein Engel begegnet in der Art und Weise. Aber wenn irgendeine komische Botschaft zu uns kommt, dann fragen wir uns doch auch als erstes mal, was ist denn das eigentlich? Was soll das denn? Und wir würden nicht sofort da warten, wie im Märchen oder wie in so einem geplanten, perfekt geschriebenen Film. Da wäre das so gewesen, der Engel steht vor der Tür, macht die auf und holt gerade Luft und Maria sagt, hier bin ich, ja, ich will. So wäre das im Film, absolut geplant, komplett vorbereitet. Aber genau so ist Maria ja eben nicht. Das muss sich erstmal sacken lassen. Sie muss erstmal überlegen, was das heißt und was dafür spricht. Und Maria zeigt uns, wenn wir das Geschenk aufpacken wollen, dann sollen wir, dann dürfen wir und dann müssen wir auch unser Denken nicht ausschalten. Denken ist erlaubt. Dafür haben wir ja einen Kopf und nicht nur zum Haare schneiden. Und wenn man ehrlich ist, nicht vieles spricht ja im ersten Moment dafür, dass das überhaupt stimmt, was hier ist. was mit Jesus zusammenhängt. Eigentlich alles, was der Inhalt des Geschenks ist, also alles, was ich eben versucht habe, so groß darzustellen, dass Gott Mensch wird, kann doch eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Alles spricht dagegen. Keine andere Weltanschauung würde das so sagen. Die würden alle sagen, du spinnst doch, wenn du sowas sagst. Es wirkt abwegig, aber genau hier ist es realistisch. Und das spricht Leute an und das sagt Leuten, vielleicht könnte ja doch was dahinter sein. Nochmal C.S. Lewis, der hat viele schlaue Sachen gesagt und er sagt zum Beispiel auch, der Grund, warum ich an das Christentum glaube, ist, dass niemand brillant genug oder verrückt genug gewesen wäre, sich das auszudenken. Also da kann keiner so gewesen sein, sich so eine verrückte Geschichte auszudenken. Eine Geschichte, wo eine Jungfrau schwanger wird, wo Gott Mensch wird und dann am Ende auch noch stirbt. So eine Geschichte würde keiner schreiben. Und dann muss doch irgendwie was an dieser Geschichte dran sein, wenn es dann noch Menschen gibt, denen das so wichtig ist, dass sie davon immer noch erzählen. Und dass es Menschen gibt, die sagen, ich setze alles auf diese eine Karte und bin sogar bereit, deswegen Nachteile in Kauf zu nehmen und bin sogar bereit, mein Leben dafür zu opfern. Also irgendwas muss doch an dieser Geschichte sein. Nicht, weil sie verrückt sind, sondern weil irgendetwas Wahres an dieser Geschichte ist, auch wenn das vielleicht nicht in den Kopf passt. Von daher, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und auch wenn es abwegig klingt, es ist kein Problem. Wir müssen auch nicht alles verstehen. Maria zeigt ja auch, Zweifel sind in Ordnung. Sie hört von dem Geschenk, beziehungsweise davon, dass sie schwanger werden wird und ein ewig lebendes Kind zur Welt bringen kann. Ein so heiliger Moment. Und Maria ruiniert alles, indem sie die Frage stellt, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Sie hat noch nicht mit Josef geschlafen, dann kann das auch nicht klappen. Sie zweifelt und zweifeln könnte man ja oder kann man ja auf zwei Arten machen. Einerseits so ein stolzer, zynischer Zweifel. Hallo? Sag mal, geht's noch? Wie soll das gehen? Du spinnst doch. Ich weiß, dass es nicht geht. Oder aber die zweifelnde Aussage, ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber sag du es mir. Erklär es mir doch nochmal. Hilf mir nochmal weiter. Und der Engel tut das mit der sehr gut nachvollziehbaren Erklärung, der Heilige Geist wird über dich kommen. Ja, verstehe. Und deswegen gibt der Engel auch noch einen nachvollziehbaren Beweis und sagt, geh mal zu deiner Verwandten Elisabeth, die eigentlich keine Kinder bekommen kann und die ist jetzt schon im 6. Monat. Das ist also nachvollziehbar. Auch da ist etwas passiert, was eigentlich unmöglich ist. Und das bringt der Engel mit dem entscheidenden Satz auf den Punkt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und ich glaube, dass das eigentlich die Botschaft ist, die die ganze Weihnachtsgeschichte zusammenfasst. Für Gott ist nichts unmöglich. Für ihn gibt es keine Grenzen. Er kann. Und diese Zusage, diese wichtige Botschaft hätten wir nicht, wenn Maria nicht diese Frage gestellt hat, wie soll das eigentlich gehen? Wenn sie nicht gezweifelt hätte. Sie erfährt, für Gott ist alles möglich. Sein Geist, der über ihr schweben wird. Und vielleicht klingelt bei Maria da doch auch was, weil das sind nämlich die gleichen Worte wie ganz am Anfang der Weltgeschichte, als Gott die Erde schafft, da schwebt sein Geist über dem Wasser. Und was passiert? Aus nichts wird alles. Dann wird ja wohl Gott auch es schaffen, aus nichts ein Kind entstehen zu lassen. Und so wird es dann wohl auch bei ihr sein. Maria zweifelt, sie denkt und sie sucht die Gemeinschaft als Bestätigung. Ja, sie unterstellt sich dem Willen Gottes, da schauen wir gleich nochmal drauf, aber sie sucht eben auch die Gemeinschaft. Das, was der Engel gesagt hat, das macht sie. Sie geht zu ihrer Verwandten Elisabeth und dort wird sie dann erst so richtig ermutigt und versteht so richtig, um was es geht. Und dann singt sie ja ein großes Lied, könnt ihr vielleicht noch nachlesen, falls heute Abend die Geschenke nicht so günstig sind, dann schlagt ihr die Bibel nochmal auf und singt einfach miteinander das Lied von Maria, dann ist der Abend vielleicht doch noch gerettet. Und das kann sie aber erst, nachdem sie bei Elisabeth war. Und Elisabeth ihr das sagt, in Elisabeth tut sich was, ihr Kind, was im Bauch ist, der spätere Johannes der Täufer, der hüpft, als Maria reinkommt. Und dann sagt sie, da kommt die Mutter meines Herrn. Da kommt die Frau, die Gott auf die Welt bringen wird, durch die Gott auf diese Welt kommt. Und das hilft Maria, dieses Wunder, dass Gott Mensch wird, noch einmal tiefer zu verstehen, in der Gemeinschaft, im Miteinander, tiefer einzusteigen. Von daher ist es gut, nicht alleine unterwegs zu sein, da wo man denkt, da wo man zweifelt, auch noch andere mit hineinzunehmen und über die Dinge zu sprechen, die vielleicht auch verwunderlich sind. Und das Letzte, was wirklich hilft und was das Entscheidende ist, ist die Hingabe. Und das macht Maria ja schon, bevor sie zu Elisabeth geht, in diesen sehr großen Worten: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Maria unterstellt sich ganz dem Willen von Gott, seinem Plan. Er steht ja hinter der Botschaft des Engels. Sie lässt ihn bestimmen. Und das ist entscheidend, aber auch so schwer. Bei Jesus gibt es nämlich keine halben Sachen. Er will die Nummer eins, das Zentrum deines Lebens sein. Und irgendwie wird es ja hier im Text schon deutlich, dass es darum geht, dass Jesus der ist, der nicht zu kontrollieren ist, sondern der kontrollieren will. Normalerweise dürfen ja die Eltern den Namen des Kindes wählen und die müssen dabei so einiges überlegen. Je nachdem, was für einen Namen man da gibt, ist es ja auch schon fast schon eine Diagnose, die man jemand mitgibt. Sie tun das ja, weil sie älter sind, weil sie auch Verantwortung für das Kind haben. Und in der Bibel gibt es einzelne Beispiele, wo das anders ist, wie hier auch bei Jesus, dass der Engel sagt, ihr sollt das Kind Jesus nennen. Und genau genommen ist ja Jesus das einzige Kind in der ganzen Weltgeschichte, der einzige Mensch, der geboren wird, der älter war als seine Eltern. Der war ja schon ewig. Den gab es ja schon, bevor er auf die Welt gekommen ist. Der war ja schon dabei, als die Welt geschaffen worden ist. Jetzt kommt er als hier durch Maria auf die Welt. Aber es geht darum, dass er nicht kontrolliert werden kann. Nicht die Eltern können mit dem Namen da was vorgeben, sondern der Name ist schon gesetzt. Jesus wird das Leben von Maria und Josef kontrollieren. Jesus wird auch das Leben und will das Leben von dir kontrollieren. Er will, Jesus, Gott will dein Leben bestimmen. Und das ist die größte Herausforderung für uns Menschen. Denn wir geben die Kontrolle ja nicht gerne ab. Wir haben doch immer noch gerne irgendwo was in der Hand, wo wir uns dran festhalten können, wo wir meinen, das können wir auch noch selbst bestimmen, das können wir selbst regeln, das kriegen wir selbst hin. Umso schwerer ist es, das loszulassen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du das tun willst, dass du mein Leben führen wirst. Wir geben vielleicht Gott gerne so ein bisschen, aber eben nicht alles. Und es kommt der Punkt im Leben, wo wir diese Entscheidung treffen müssen. Gebe ich Gott alles im Leben oder nicht? Bin ich bereit, ihn bestimmen zu lassen? Und auch wenn Weihnachten so lieblich daherkommt, ist Weihnachten genau so ein Punkt im Leben, wo wir vor diese Frage gestellt werden. Wo du heute auch vor diese Frage gestellt wirst. Bist du bereit, dein Leben ganz in die Hand von Jesus zu legen und ihn bestimmen zu lassen? Und ich glaube, wenn ich weiß, was im Geschenk ist, dann wird es leichter, diesen Schritt zu gehen. Wenn ich weiß, was Gott in Jesus alles für mich tut, wie viel er mir, wie viel er dir schenkt, wie sehr er dich liebt, dann wird es leichter, diesen Schritt zu gehen. Das ist immer noch nicht einfach, aber es ist ein bisschen leichter, weil er sich ja schon vorstellt und wir nicht diese Angst haben müssen, wenn ich mich ganz in seine Hand gebe, dann wird er doch am Ende mich wahrscheinlich irgendwo in die Pfütze fallen lassen und daneben stehen und mich auslachen. Nein, so ist Gott nicht. Er ist voller Liebe für uns. Er sehnt sich nach Gemeinschaften mit uns. Er gibt alles für dich. Er ist kein Tyrann. Und ich glaube, dass wenn wir bereit sind, das Geschenk so auszupacken wie Maria und zu sagen, ich unterstelle mich deinem Willen, das soll mir geschehen, dann werden wir auch ein bisschen wie sie. Wir heißen dann nicht alle Maria, aber unser Leben wird sich auch verändern. Gottes Geist wird in dein Leben hineinkommen und Gottes Liebe wird in dir neu geboren. Du wirst bereit dazu, auch andere Menschen zu lieben, ein neues Leben zu bekommen. Leben, was offen ist für andere Menschen, was nicht mehr so ich-bezogen läuft. Leben, was so gestaltet ist wie der Erfinder von Leben, wie Gott sich das gedacht hat. Also ist meine Einladung heute Abend an dich. Schau nicht nur auf die Geschenke, die vielleicht nachher unterm Baum liegen, sondern schau auf das Geschenk, das Jesus dir gibt. Pack das Geschenk auf und antworte auf Gottes Angebot wie Maria. Ich bin deine Dienerin, ich bin dein Diener. Gott, was du sagst, Das soll in meinem Leben geschehen. Lass uns beten. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass wir darüber eigentlich ja nur staunen können. Wir können uns das immer wieder sagen und versuchen zu begreifen, aber es ist eigentlich zu groß für unseren Verstand. Danke, dass wir deswegen jedes Jahr auch diese Erinnerung haben, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern, um ein Stück mehr davon zu begreifen. Was für ein Wunder das ist, dass du der Ewige zeitlich wirst, dass du so klein und zerbrechlich wirst, dass die Trennung überwunden ist und dass du ein Gott zum Anfassen wurdest. Was für ein Geschenk ist das, was du uns gibst, deine große, unvorstellbare Liebe. Und du sehnst dich danach, dass wir die Beziehung in Beziehung mit dir leben. Und das heißt, dass wir bereit sind, unser Leben auch in deine Hand zu legen. Jesus, und du kennst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du weißt, wie es in unserem Leben aussieht. Und ich bitte dich um den Mut, dass wir immer wieder diese Schritte mit dir gehen, uns dir hinlegen und vertrauen, auch wenn wir darüber nachdenken und vieles nicht verstehen und Zweifel bleiben. Dass wir den Mut haben, darüber zu reden und dann vielleicht auch zu sagen, wie Maria, ja, hier bin ich. Herr, bestimm in meinem Leben. Herr, lass uns das groß werden, jetzt auch an diesen Tagen, dass wir uns freuen darüber, dass wir staunen und dass wir dich als den Kern von Weihnachten mit an unser Weihnachtsfest hineinnehmen. Dass wir einen Platz haben in unserem Leben, an unseren Tischen, beim Weihnachtsbaum und dass bei allen Geschenken, die wir kriegen, dass wir dankbar sind und staunen über dich, das größte Geschenk, was es gibt. Amen.